Das ist der Stammtisch vom RefLab.
Und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen.
Hallo und herzlich willkommen zum Stammtisch, wie immer mit dem Felix Reich. Felix, zum Wohl.
Zum Wohl, hallo miteinander.
Und mit dem Christoph Walser. Christoph, schön bist du da. Zum Wohl. Christoph, wir haben dich eingeladen, weil wir heute über ein heikles Thema reden wollen. Nämlich über Männer und Kirche, Männerarbeit und Kirche. Du selber hast Theologie studiert in Zürich, hast nachher in der Seelsorge geschafft, also Gefängnisseelsorge. Du bist so einer der Pionier, was so kirchliche Männerarbeit angeht, aber nicht nur in der Kirche. Du bist zum Beispiel auch eines der Gründungsmitglieder bei Männer.ch, eine wichtige Initiative, die man bis heute immer wieder ganz präsent sieht, auch politisch. Jetzt, im Moment, schaffst du 60% als Pfarrer in Zürich. Du hast dort das Projekt Vater-Kind-Netzwerk und bist aber nebendran noch selbstständig tätig als Berater-Coach, wo es also um Burnout-Prävention geht. Also die sieht, wir haben einen richtigen Experten heute am Stammtisch für das Männerthema. Schön bist du da. Merci.
Danke für die Einladung.
Ja. Du, einfach vielleicht mal so ein bisschen mit der Tür ins Haus. Braucht es heute noch so etwas wie Männerarbeit in der Kirche, so männerspezifische Arbeit? Oder ist das sowieso alles für alle irgendwie gleich geworden?
Ja, gute Frage. Also, als ich angefangen habe, so vor 30 Jahren, war das nicht so eine Frage, weil dann die Frauen so ihre eigenen Räume hatten, oder Aufbruch vom Feminismus und so weiter. Und dann war ja klar, die Männer brauchen das auch. Wir haben gefunden, ja, wir haben nicht die gleiche Emanzipation, wir müssen uns zusammentreffen und schauen, ja, was ist denn unsere Emanzipation als Mann im Unterschied zu den Frauen. Heute muss man das schon viel besser begründen, oder? Warum eigentlich Männer noch sollen unter sich sein. Es hat nachher eine Phase gegeben, so ein bisschen, wo Gender, ja, machen wir doch mehr wieder zusammen und müssen schauen, politisch oder Männer und Frauen, dass etwas vorangeht. Nachher ist noch die ganze LGBTQI+-Welle gekommen. Und dann hat man von Geschlechtervielfalt geredet und dann sind die Männer eine Art so ein bisschen weh rausgefallen und man hat es ein bisschen vergessen, was machen eigentlich die Männer für sich, oder? Ja. Und mich dunkt es nach wie vor, dass es die geschlechtsspezifischen Räume braucht. Also das finde ich gut, wenn wir gerade ein bisschen über das könnten reden. Ja, warum braucht es das eigentlich?
Mhm. Und was könnte das jetzt sein, oder, für Männer?
Ja, ja.
Also, wir haben so im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten, gell, Felix, und so. Wir kennen schon männerspezifische Räume, nur man hat irgendwie fast nie etwas mit Kirche oder Spiritualität zu tun.
Ja. Aber mich würde interessieren, Stefan, du hast gesagt, wir reden über ein heikles Thema. Was ist jetzt heikel? Männer oder Kirche oder beides oder Kombination? Hey,
ich glaube, es gibt so ein paar Minen, die gleich sind in diesem Feld. Aber wir reden nachher wirklich sehr gerne über das Konkrete. Das eine ist ja so im Hintergrund immer die Rede von der Feminisierung von der Kirche, oder? Das ist so das eine, was du ja sofort auf dem Schirm hast, wenn du über Männer und Kirche redest. Und das andere, glaube ich, ist gleich auch sicher ein Missverständnis, aber etwas, was auch immer wieder kommt, so quasi wie, aha, die ganze Männerbewegung ist jetzt quasi eine Anti-Reaktion auf den Feminismus.
Mhm. Also quasi
und das verstehen sie sich ja eigentlich gar nicht,
sondern also etwas komplementär. Ja. Also quasi jetzt haben sie ihre Privilegien verloren und jetzt
genau.
Müssen also, sie ihre Räume haben, was nachher
ja. Können machen. Darum habe ich gesagt, ein heikles Thema. Okay. Aber vielleicht merken wir jetzt gerade, dass es gar nicht so heikel ist, wenn wir konkret werden, Christoph.
Ja gut, ja. Also, das eine ist befürchtet, dass das ein Backlash ist, oder? Das haben wir eigentlich immer wieder gehabt, die ja. Kritik an der Männerarbeit. Dort muss man klar sagen, also der grosse Teil von der kirchlichen Männerarbeit ist sehr modern aufgestellt, also gleichberechtigungsorientiert, für Gleichstellung. Also diese Befürchtung kann ich schon mal rausnehmen, was kirchliche Männerarbeit anbelangt. Und das andere ist die Rede von der Feminisierung der Kirche. Das ist das, was man natürlich schon genauer anschauen. Oder? Wir haben schon in den 90er Jahren eigentlich die Analyse gebracht, die Gemeinde wird weiblicher, aber die Hierarchien bleiben männlich. Mhm. Und das ist eigentlich ein spezifischer Beitrag von uns, gewesen, von der Männerarbeit, wo wir, weil dort eigentlich ist die Rede so ein bisschen allgemein gewesen, oder? Mhm. Also einerseits hat man gesagt, ja, also die Feministinnen haben gesagt, nein, also die Hierarchien könnt ihr schauen, es sind immer noch Zahlen zu zeigen, es ist immer noch alles vorwiegend männlich. Aber was wir gesehen haben, ist, und das ist dann auch die ganze Verbindung zu Männern und Spiritualität, oder? Dass die Männer ein bisschen auswandern zum Teil, weil sie sich vom Gemeinsleben nicht mehr so angesprochen fühlen. Dort sind vor allem die Frauen ich sage jetzt mal, dominant, ja, und prägen ein bisschen die Kultur von der Spiritualität, vom Zusammensein, von der Gemeinschaft. Und es ist immer so, das weiss man aus der Forschung, wenn es geschlechtsspezifische Übermacht gibt in einer Gruppe, dann haben die anderen Mühe. Also, und es gibt so eine untere Schwelle, man sagt so, 3 von 10, da fühlen sie sich als Minderheit. Und dann ist die Gefahr, dass es auswandert. Und das ist, das müssen wir auch heute, haben wir heute noch das Problem, also die Analyse stimmt heute noch, dass die Männer eigentlich nicht mehr so präsent sind in der Gemeinde. Also und das ist, finde ich, auch wirklich schade, oder? Auch als Freiwillige nicht mehr so einfach zu gewinnen. Hingegen in der Hierarchie hat sich auch noch mal etwas verändert, also der Pfarrberuf ist insgesamt weiblicher geworden. Aber noch nicht, auch da die grosse Bedrohung und Feminisierung der Kirche, also ja. Das würde ich jetzt nicht sagen.
Jetzt kann man sagen, so Gemeindeleben, Kirchenkultur ist sehr stark geprägt durch die vielen freiwilligen Frauen, auch, die sich dort engagieren. Oder? Das ist sicher etwas, was man auch spürt. Gleichzeitig wäre es jetzt nicht so, dass wir so eine Ressourcenknappheit haben, dass jetzt Männer dort nicht auch ihr Ding machen könnten. Ist für sie vielleicht einfach Thema Kirche und Spiritualität uninteressant worden und darum sind jetzt quasi dort vor allem einfach noch Frauen übrig geblieben oder liegen Probleme nebeneinander?
Aber also, um da mal auf deine Analyse zurückzukommen, ich würde jetzt mir erlauben, da schon ein bisschen zumindest zu widersprechen oder zu hinterfragen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, vor mittlerweile 40 Jahren. Und dort ist ja so die Weiblichkeit von der Gemeinde, wenn man das so sagen will, das ist ja dort tendenziell schon dort so gewesen. Also die Männer sind in der Kirchenpflege und im Pfarramt, also dort, wo man etwas zu sagen hatte. Aber die Bauernfrau ist in die Kirche gekommen am Sonntagmorgen und hat den Sonntagsbraten dann einfach so in den Ofen getan, dass sie trotzdem in die Kirche kann. Besuchergruppe im Altersheim, wo bei uns im Pfarrhaus einmal Geschenke gepackt haben, einmal im Jahr. Das sind alles Frauen gewesen. Sonntagsschulhelferinnen, hat man da noch gesagt. Noch nicht Katechetinnen. Praktisch alles Frauen. Also da so kein Geld und kein Prestige und keine Amtskarriere gegeben hat, sondern einfach nur Freiwilligenarbeit für die Gemeinde. Das ist schon dort sehr weiblich gewesen. Mhm. Also hat sich da wirklich etwas verschoben? Oder sind halt Männer einfach ganz verschwunden, weil sie nicht einmal mehr das Prestige finden, weil sie nicht einmal ihre politische Karriere in der Kirchenpflege lancieren können, wie man es hier vielleicht hätte noch können?
Ja. Nein, also das würde ich voll unterschreiben. Die Frage ist ja dann, man muss sich fragen, warum sind Männer am Auswandern? Oder? Du hast ja die Frage gestellt. Also, und das ist sicher ein Grund. Also ist nicht so prestigeträchtig.
Also hat es eigentlich gar nicht so mit Spiritualität zu tun, sondern mehr mit
Prestige. Ja, ich würde sagen, mit beidem ein bisschen, oder? Also das Gemeinsleben ein bisschen weiblich geprägt ist. Und auch jetzt, man kann sich auch fragen, der Sonntagsgottesdienst, also wie fest ist der spricht der wirklich Männer an? Und vor allem dort merke ich, also es sind wenig Männerthemen, die wirklich Männer unter den Nägeln brennen, die dort angesprochen werden. Ich nehme mal Arbeitswelt, oder? Mhm. Wie viele Predigten, wenn man mal schaut, geht es um die Arbeitswelt, wo viele Männer sich doch mit der Arbeitswelt identifizieren und dort starke Fragen haben, also auch Sinnfragen, wo sie darauf angewiesen werden, jetzt gerade in der Predigt etwas überzukommen. Aber es wird dort halt häufig auch vom Beziehungsbereich, sagen wir mal so ein bisschen von der Beziehung, also was ja auch wichtig ist, geredet, oder? Jetzt ist aber ein anderer Punkt noch. Man kann natürlich auch sagen, heute, was wir ja mit Caring Masculinities wollen, also dass Männer mehr in den Care-Bereich gehen, das braucht eine Zeit, oder? Eine Umwandlung. Und natürlich geht es nicht darum, dass man sagt, ja, Männer wünschen sich zurück zu einer archaischen Spiritualität oder nur um Arbeit und Leistung.
Nur noch viele machen und so.
Ja, das geht es auch nicht darum, oder? Aber es geht eigentlich darum, auch da um Geschlechtervielfalt von der Gemeinde, dass die verschiedenen Bedürfnisse auch ein bisschen mehr zum Zug kommen. Und dort höre ich einfach von vielen Männern, dass sie sich nicht angesprochen fühlen. Einerseits von der Botschaft, von der Kirche, weil es nicht in ihren Alltag spricht, was sie wirklich beschäftigt. Und andererseits von der Gemeinschaft, von der Art von der Gemeinschaft, die man hat.
Ja. Also wenn ich jetzt das so auf mich selber beziehe und mir überlege, wie ich dort ticke, dann würde ich sagen, so die Art von der Gemeinschaft spricht mich gar nicht an, wenn ich jetzt an eine Kirchengemeinde denke. Oder? Das ist so, das hat irgendwie ganz wenig mit meiner Lebenswelt zu tun, wer sonst dort auftaucht. Und wenn es jetzt aber so um Themen geht, die mich würden interessieren, merke ich, dass sich das bei mir sehr stark segmentiert hat. Also wo finde ich jetzt, ist jemand eine Expertin oder ein Experte, den ich zulasse zu einem bestimmten Thema. Das hat sich in diesen ganzen Bereich sehr aufteilt. Also wenn es jetzt um Arbeit geht, denke ich nachher, ja, aber wenn es jetzt um Arbeit geht, warum soll ich dann an einen Pfarrer oder an eine Pfarrerin zulassen, die einfach eine Festanstellung hat und irgendwie, ja, jetzt selten irgendwie ein unternehmerisches Risiko muss nehmen für irgendetwas oder Personal führt oder so, oder? Mhm. Finde ich es nachher irgendwie interessanter, einen TED-Talk zu hören von jemandem, der ein Start-up hat gemacht oder irgendwie so. Also, so. So quasi,
das kann ja auch eine Frau sein. Also
das hat gar nicht mit Mann oder Frau zu tun, sondern mehr mit dem, dass ich würde sagen, für mich hängt das damit zusammen, dass ich jetzt Kirche oder Kirchengemeinde nicht mehr so interessant finde, dass so das, was vielleicht früher der Dorfschullehrer, der Pfarrer und der Hausarzt hat gemacht, hat sich irgendwie aufteilt auf irgendwie 20 verschiedene Möglichkeiten, wo das kannst abholen. Aber die Pfarrerin oder der Pfarrer kommt kaum mehr vor jetzt bei mir.
Ja, und eben die Frage ist für mich, also, kann man das wirklich an den Geschlechtern festmachen? Oder? Also wenn ich schaue, zu Hause haben wir in der Beziehung auch Diskussionen über die Arbeitswelt, weil beide Führungspositionen haben und da redet man ja auch über... Also ich glaube jetzt nicht, dass Frauen nichts... Also die sind ja auch herausgefordert im Beruf. Also weißt du, wenn du sagst, ja, Männer fühlen sich nicht abgeholt, vielleicht fühlen sich dann alle nicht abgeholt, wenn es nur um die so oft die Beziehung geht. Also ich glaube, das
und
ist
du
so.
Meinst, quasi und Frauen ertragen das besser?
Vielleicht, ja, vielleicht sind es einfach, nein, keine Ahnung, ich würde ja eh nicht den Unterschied so machen. Ist ja lustig, ich bin immer in als Mann, ich bin mir das gewöhnt. Ich meine, ich habe 3 Töchter daheim, ich bin Semi-Unterstrasse gegangen, ich habe Germanistik studiert. Ich bin immer ganz ein armer, in Minderheit lebender Mann gewesen und habe mich aber recht wohl gefühlt dabei. Ja, also ich habe mich nie marginalisiert gefühlt.
Dass du ein Armer bist, sondern dass man sich ja gleich muss fragen, hätte Christoph nicht einen Punkt, wenn er sagt, das hey, schau mal, dort sind ja irgendwie viel weniger Männer als Frauen.
Ja, logisch.
Warum das ist das so? Das ist zuerst mal einfach eine interessante Beobachtung. Jetzt kann man schon sagen, in den Beziehungskonstellationen, die du oder ich lebe, ist das nicht mehr der riesige Unterschied. Also ich würde zwar immer noch sagen, ab dem Moment, wo Kinder bekommst, dreht sich alles. Also dort bist du plötzlich wieder in klassischen Rollenverhältnissen drin. Aber vielleicht gleich noch mal, der Christoph sagt einfach mal, hat dort weniger Männer. Sie sind abgewandert. Und das ist ja zuerst mal so etwas, das kannst du empirisch jetzt kaum bestreiten. Und das wäre ja schon interessant, so dem nachzugehen, ja, erstens, warum und dann vielleicht zweitens, woher sind sie abgewandert?
Genau.
Gut, jetzt tun sich natürlich einen ganzen Strauß von interessanten Fragen auf, oder? Unterdessen. Aber also klar, das eine ist quasi, wie er fest, haben sich Geschlechter schon ein bisschen angeglichen und in welchen Schichten vor allem, oder? Ich glaube auch, dass wir tendenziell aufpassen müssen, dass in unseren Bildungsschichten das ein bisschen anders ist als auch in der durchschnittlichen Kirchengemeinde, oder? Muss man sagen, vor allem auf dem Land. Und das andere ist, das, was du gefragt hast, hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt, ehrlich gesagt. Also was heisst das genau? Wenn du sagst, ja, vom Pfarrer kann man nichts mehr erwarten. weil es geht ja...
Das ist jetzt gut zugespitzt.
Es geht ja ums Christsein, also quasi, dass wir unseren Blickwinkel von dieser Richtung, also von der Spiritualität her, jetzt auf die Frage richten. Und dort haben wir durchaus natürlich ganz viel noch zusätzlich zu bieten, wo andere nicht zu bieten haben. Aber man muss es bieten, oder? Also ich kann ein Beispiel machen, ich arbeite mit dem Dreieck von der Lebenswelt, also Erwerbsarbeit, Familienwelt, Eigenwelt. Und das ist zum Beispiel ein Dreieck, wo nicht nur also Männer und Frauen sehr interessiert, aber Männer sind ziemlich anders betroffen. Also die meisten Männer haben die Haupternährerrolle. Und jetzt heisst es ja Gleichstellung. Dann heisst es, du musst mehr machen im Haushalt, musst deine Rolle verändern und so weiter. Aber die Haupternährerrolle bringt den Mann nicht los. 85% der Väter haben die Haupternährerrolle am Hals. Oder? Also was ist unser Beitrag zum Beispiel an Gleichstellung? Dort sind wir einfach als Männer häufig anders betroffen in dem Dreieck. Oder ein anderes Beispiel, also das betrifft Spiritualität. In der ganzen Gleichstellungsdiskussion wird nur immer thematisiert, wie finden wir Balance zwischen Erwerbsarbeit und Familie. Darum habe ich den dritten Punkt, Eigenwelt. Also was ist mit Freundschaft, was ist dort, wo man eigentlich viele Ressourcen hernimmt, das Alleinsein, das Gebet, die Spiritualität. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Also woher nehmen dann Kraft für die Rollenveränderungen? Und zwar beide Geschlechter. Mhm. Also wie können wir beide Geschlechter schauen, dass wir in eine Balance hineinkommen im Alltag? Und das ist schlussendlich das Entscheidende, auch wenn man jetzt in einer Familie ist und Vater und Mutter ist. Oder?
Jetzt kann man das mit dieser Haupternährerrolle eigentlich auf zwei Arten anschauen. Das eine ist, man könnte sagen, ja, das ist so eine schrecklichen archaischen Rest, wo wir irgendwie müssen zivilisatorisch überwinden und an einen anderen Ort kommen. Und das andere ist, dass man so sagt, ja, mindestens für 85%, hast du jetzt gesagt, von den Leuten ist das im Moment so quasi Condition, wo sie einfach darunter leben. Und interessant ist, Felix, du hast im Vorfeld, ich weiß nicht, ob es dir auch geschickt hat, aber mir hat er das geschickt, so eine Annabelle-Umfrage, die aber repräsentativ ist. Und
Annabelle, glaube ich.
Annabo. Ja. Annabo, genau. Ja. Also geschickt, wo unter anderem eben Leute gefragt, wie viel möchtet ihr denn gerne arbeiten? Und wie viel möchtet ihr gerne Care-Arbeit und daheim sein? Und wie ist es denn de facto? Und dann haben wir gesehen, da gibt es aber gar keinen grossen Gap. Also so der durchschnittliche Mann, der gefragt wurde, möchte 80% arbeiten und 20% quasi daheim sein. Und bei den Frauen war es 60% und 40%. Die meisten leben das auch etwa in diesem Umfang. Oder? Jetzt ist das einfach etwas, wo man müsste sagen, ja, da wäre jetzt aber die Aufgabe von der Kirche, das irgendwie zu überwinden und gleicher zu machen. Oder würdest du sagen, nein, da drin drückt sich etwas aus, was eben vielleicht tatsächlich geschlechterspezifisch ist?
Also ich würde es vor allem offen lassen und sagen, es muss möglichst eine freie Wahl geben, oder? Mhm. Und die freie Wahl, die ist also nicht so frei, wie es jetzt zur Zeit ist, oder? Also wenn du schaust, eben die Lohnungleichheit von Männern und Frauen, also wenn wirklich ein Paar dann entscheidet, sie wollen jetzt egalitäre Rollen teilen, dann sieht es relativ kompliziert aus, vor allem ab 2 bis 3 Kind, zeigt sich auch in der Studie, dass dort einfach die traditionelle Rollenteilung der Normalfall wird. Und zwar nicht aus, weil es die Leute zum Teil nicht wollen, aber die Rahmenbedingungen sind schon sehr schwierig in der Schweiz, auch mit der externen Kinderbetreuung und so weiter. Und ich würde sagen, dort da sind wir am Suchen, oder? Und Kiele, was mich einfach erstaunt, ist, dass Kiele, und zwar also auf der Ebene der Gemeinde, gibt es relativ viel Männerarbeit, oder? Also das ist noch erstaunlich, was da alles gibt, von Männergruppen, Vater-Kind-Wochenende. Weiss ihr, ob ihr wisst, dass die Reformierkirche der grösste Veranstalter von Vater-Kind-Wochenende ist und das sogar erfunden hat und schweizweit eigentlich, also wenn wir das würden auf die Fahne schreiben und sagen, hey, da haben wir etwas für die Männer, für die Väter, aber die Kirche verpasst es irgendwie jetzt in dem Geschlechterdialog, wo wir jetzt drinstehen, in dieser fundamentalen Veränderung eigentlich von diesen Rollen, was wirklich schon lange nicht mehr so fundamental war, oder wie jetzt in dieser demokratischen Gesellschaft, verpassen wir es eigentlich einmal, also für die Männer zu schauen und wie sieht es aus für die Männerseite. Ja. Nimmt man die Ebene von den Fachstellen, kantonal und auch Kirchenbund, es sieht wirklich aus, Gender, Geschlechterfragen sind nach wie vor Frauensache. Ja. Es sind nur Frauenthemen. Frauenkonferenz gibt es im Kirchenbund, es gibt bei den Fachstellen gibt es verschiedene Sachen, also wo für Frauen sind, aber das Thema Männer kommt schon gar nicht vor, Männerarbeit schon gar nicht. Also dort verstehe ich einfach nicht, warum wir dort so zurückgeblieben sind und noch nicht gemerkt haben, dass wir müssen alle drei Ebenen, also das Gemeinsame betonen und Frauen und Männer für sich. Und jetzt kommt dann die Geschlechtervielfalt dazu. Und da haben wir Modelle in der Männerarbeit, also wo die alle drei Pole aufzeigen. Oder?
Ja, aber vielleicht kommt das aus dem heraus, dass halt lang Kirchenbundsversammlungen quasi Männerkonferenzen gewesen sind. Aber in der Geschichte, im Rückblick. Aber wenn man jetzt schauen, also würdest du sagen, es bräuchte eigentlich eine Männerkonferenz in der EKS und was würde auf dieser Traktandenliste stehen von einer Männerkonferenz?
Also es bräuchte minimal eine Genderkonferenz und dann auch arbeiten in geschlechtsspezifischen Gruppen. Mhm. Also es gibt immer wieder Bedürfnisse, wo dann nur die Frauen für sich thematisieren wollen. Mhm. Aber was einfach für mich wichtig ist, dass Geschlechterfrage zu einer Kirche, zu einer allgemeinen Frage. Und dass wir unseren eigenen Beitrag machen. Jetzt kommen wir zurück zu der anderen Frage, warum es geschlechtsspezifische Räume braucht. Mhm. Ich denke, wir können uns nicht leisten, wir müssen irgendwo mehr Selbstverantwortung übernehmen. Wir hetero, cis, weissen Männern, weil wir ja sowieso unter dem Ruf stehen, die ganze Welt kaputt zu machen, dass wir nicht einfach uns den Frauen anhängen und sagen, ja, wir sind auch Feministen und wir tun ein bisschen unterstützen, was sie machen und so. Sondern wirklich dort uns selbstständig überlegen, was ist unser Beitrag an Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung. Mhm. Und dort sind wir meiner Meinung nach ein bisschen hinein. Wir haben einmal eine Pionierstellung gehabt in der Männerarbeit, Anfangs 90er Jahre, also mit Bern, Zürich, Basel, sind gut aufgestellt gewesen, oder? Und das gibt es nicht mehr. Es gibt keine Fachstelle mehr auf reformierter Seite. Die einzige, die es noch gibt, ist 30% katholisch im Moment im Aargau. Aber okay. Wir weiss nicht, wie viel 100% Fachstelle für Frauenarbeit. Also dort müssen wir doch irgendwie umdenken und das zu einem gemeinsamen Anliegen machen und das für sie bringen.
Ich glaube, das Schwierige daran ist ja, dass es selbstverständlich geworden ist, davon auszugehen, dass jetzt eben, du hast gesagt, der weise Zisma quasi, dass der eigentlich genau die Gruppe beschreibt, wo nie marginalisiert ist oder der Sonderfall ist oder nicht passt oder benachteiligt wird. Also Grundsatzidee ist ja quasi gerade so, der weise Zisma ist der, der immer den Normalfall darstellt, den du nicht musst erklären musst. Und darum ist ja für den schon fast anstössig zu denken, dass er sich in einer Sondergruppe müsste organisieren. Also wenn man so schaut, historisch, zum Beispiel feministische Theologie, ist ja entstanden aus einer Wahrnehmung von Ungerechtigkeit heraus, wo Menschen konkret passiert ist. Jetzt ich als weisser Mann hätte ich wahrscheinlich irgendwie Mühe, schon nur irgendwie zu sagen, ja, ich fühle mich mega solidarisch mit euch zwei, wir hocken irgendwie im gleichen Boot, weil ich so würde denken, uns geht es ja eigentlich allen gut. Also, weißt du, ich merke so, wie ich selber verspüre keine natürliche Zugehörigkeit jetzt quasi so zu einer Männergruppe oder so. Weil ich quasi nie benachteiligt wurde. Also, ich kenne das nicht.
Aber ich glaube, also das ist jetzt so quasi mein Learning. Ich muss wirklich ehrlich sagen, ich bin auch in diesem Podcast so mit einem gewissen Abwehrreflex, weil für mich das wirklich immer so ein bisschen unter dem Verdacht steht. Jetzt haben die Männer langsam verlieren sie ihre Privilegien, was ja eigentlich richtig ist. Und jetzt müssen sie halt die Haie auch anpacken und merken halt, dass das Kind, bevor es schlafen und man kann es gut Nachtküsschen geben, dass sie ein bisschen anstrengend sind und so.
Und jetzt jammert es,
oder? Und jetzt, aber lehre ich von dir schon, dir geht es ja nicht darum, jetzt quasi das zu bejammern oder irgendwie, eben die feministische Theologie hat ja zu Recht, und ich finde, von dem haben wir Männer auch sehr profitiert, wirklich patriarchale Gottesbilder aufgebrochen, oder? Und das tut uns ja auch gut, die Vielfalt, die es jetzt gibt an Gottesbildern. Aber dass es dir ja weniger darum geht, jetzt etwas zurückzuerkämpfen oder einen Backlash zu haben oder zu jammern, sondern mehr die Männer in die Verantwortung zu nehmen, oder? Also genau. So verstehe ich
es. Ja, genau. Oder wir haben, es gibt das Dreieck, Triple Advocacy heisst das, ist von einem Soziologen USA in den 90er Jahren, das zeigt es eigentlich sehr gut. Wir gehen davon aus, dass es eine dreifache Anwaltschaftlichkeit gibt. Nämlich für Frauenemanzipation zu fördern, das ist ganz wichtig, also weil das ja uns auch entgegenkommt, oder? Da sind wir ja da in den ganzen Gleichstellungsfragen. Dann gibt es Geschlechter Equality for All Gender heisst dort, also Geschlechtervielfalt für alle, das haben wir jetzt mit der ganzen Diskussion LGBTQI+. Aber es gibt eben auch den dritten Pol, das heisst Verletzlichkeit und Anliegen der Männer ernst nehmen. Und ich glaube, der kommt eigentlich wie zu kurz im Ganzen rein. Weil es gibt dort spezifische Betroffenheit, nehmen wir auch zum Beispiel, also man unterscheidet ja Männer, Väter, Bubenarbeit, bei den Buben zum Beispiel, die ganze Frage vom Schulsystem, wie stehen sie jetzt heute drin und so. Das ist, es gibt einfach auch, ich sage jetzt, ich will gar nicht gross von Benachteiligungen reden, aber es gibt Sachen, die einfach für Buben nicht günstig sind in der Gesellschaft, oder? Und die gibt es auch für Väter, und da möchte ich euch einmal ansprechen als Väter. Du hast jetzt gesagt, du fühlst dich da nicht speziell angesprochen, aber wo diskutieren wir dann die väterspezifischen Fragen? Also tun wir die einfach mit unseren Partnerinnen diskutieren? Oder gehen wir jetzt in eine, das wäre auch eine Möglichkeit, man könnte ja ein Plenum machen mit gemischten Geschlechtern und das diskutieren. Aber ich finde es auch sehr spannend und weiterführend, also gerade auch spirituell, Oder wenn man mal sich überlegt, also meine Vaterrolle, wer bin ich als Vater, dann reden wir von einem väterlichen Gott immer noch, oder? Mhm. Also, und was ist eigentlich spezifisch am Vatersein, wenn jetzt wenn die Geschlechterrollen sich angleichen? Das sind alles hochinteressante Fragen und die mal unter Väter zu diskutieren, was wir ja machen, oder? Also, das finde ich, das mindestens dort haben wir einen Ansatz, muss ich sagen, von der Männerarbeit, wo wir auch in der Kirche Väter erreichen. Also am besten funktioniert eben Vater-Kinder-Arbeit und dann gibt es in dem Zusammenhang auch Gespräche unter Vätern, oder? Sonst erreichen wir eher die älteren Männer. Aber dort haben wir eigentlich einen Hebel, finde ich. Und jetzt sind wir mitten im religiösen Thema, mit dem Vaterbild, mit dem Thema Vater sein, aber auch dann die ganze Ressourcenfrage, eben Life Balance, wie kann ich Vater sein? Und auch die Life Balance von der Frau unterstützen und so weiter. Also da gibt es wichtige Fragen.
Ich habe mit dem nicht gemeint, dass es die Themen nicht gibt oder dass die irgendwie obsolet sind. Also nur, ich merke, wie anders das jetzt zum Beispiel in einer Bewegung von einem Differenzfeminismus, was es gegeben hat, habe ich nicht so etwas wie eine natürliche Solidarität quasi mit den anderen Jungs. Weißt du, so meine ich das so ein bisschen. Also, wie Zugehörigkeit läuft für mich irgendwie über das, dass ich mich mit Menschen verbunden fühle, die auch für Kind und Familie Verantwortung übernehmen. Und das ist zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die ich habe, die ich mich jetzt gerade diese Woche getroffen habe. Wir haben ganz viel über Familie und Rollen und unsere Kinder und wie machen wir das und was macht das mit uns und so geschwätzt. Aber ich habe jetzt nie gedacht, das wäre jetzt aber wichtig, das mit einem Mann zu besprechen, weil ich glaube, die versteht mich gar nicht, oder so.
Okay, also, das ist gut.
So meine ich das.
Vielleicht ist das auch bei den Generationen von euch schon wieder ein bisschen anders.
Ja, bei mir ist das ähnlich. Also ich merke, ich habe ja schon meine Männergrüppli. Also das ist zum Beispiel das Fußball einmal in der Woche. Das sind einfach meine Jungs und mit denen ist es anders. Aber ich muss jetzt dort nicht über mein Mannsein diskutieren, sondern gehen nachher noch ein Bier trinken und wenn andere Kinder hat, reden wir auch über unsere, reden wir auch über das. Aber ich glaube, ich bräuchte jetzt nicht irgendwie einen Raum, wo ich mich mit meiner Vaterrolle muss auseinandersetzen. Ja. Oder auch natürlich, also es ist schon wichtig, an meine Freundschaften und da rede ich anders drüber. Also wenn du das sagst, mir geht das ähnlich, wenn ich mit einer guten Freundin über das rede, über Kinder und so, redet man wahrscheinlich doch anders drüber, wenn wir ehrlich sind, als wenn man mit einem guten Kollegen drüber redet oder mit einem guten Freund. Ich weiß es nicht, vielleicht, aber ich differenziere das gar nicht so mega. Also analysiere das nicht quasi dann auf einer Meta-Ebene, wie habe ich mich jetzt da verhalten.
Ja. Aber das ist ja die Frage vom Bedürfnis. Es muss auch nicht sein, oder? Also es muss nicht unbedingt sein. Ich habe es einfach so erfahren.
Aber du spürst das Bedürfnis.
Ich habe es als wertvoll erfahren und es gibt auch das Bedürfnis bei vielen.
Also das wollte ich auch gar nicht bestreiten, gell, dass es das gibt. Ich merke jetzt bei mir selber, ist es so, dass ich das im Beruf zum Beispiel und in der Familie selber und in der Nachbarschaft, wo wir sind und wirklich nicht zuletzt auch in der Kirchengemeinde, ständig muss reflektieren. Also quasi meine Rolle als der weise Mann, der irgendwie so und so auftritt und die Macht hat. Also das ist ja ständig ist
das
so etwas. Also
das ist klar,
wenn du einen Bereich leitest, du überlegst dir das die ganze Zeit, was du machst und warum du das so machst, wie du machst. Aber was ich nachher so...
Und das guckt dich ein bisschen an, dass dort immer so unter einem Generalverdacht
stehst. Nein, überhaupt nicht. Das ist alles okay. Nur sage ich dann quasi das, was ich jetzt würde suchen, weißt, wenn wir so in die Richtung Spiritualität, Kirche, Männerarbeit gehen, wäre ein Ort, wo ich gerade mal über all das nicht muss nachdenken. Okay. Also quasi so wie, dann gehen wir doch einfach raus joggen. Oder wir machen irgendetwas.
Oder
wir
bauen irgendetwas.
Darum kommst du in die FC-Religion.
Genau.
Und dort, aber ist das nicht ein bisschen eine Aufspaltung von dem Bereich? Also du gehst dich mit den Jungs erholen, mit den Männern und eben Stammtisch vielleicht oder andere Dinge. Aber ich glaube, du hast das nicht eine Freundschaft, eine gute Männerfreundschaft, wo du merkst, das kann ja auch ein Zweigespräch sein, aber wo du merkst, hey, das ist eine andere Perspektive auf das Ganze. Wir zwei Männer, so das Gefühl, wenn du mit einem Freund zum Beispiel
das Weg,
auf zum Beispiel die Familienwelt, das ist irgendwie ein bisschen recht anders, gleich noch... Weil, häufig von der Arbeitswelt zum Beispiel, ja. Wenn die Frau gleich anders betroffen ist.
Ja, aber ich glaube wirklich, bei mir ist die Zugehörigkeit eher mit Leuten, die auch hochprozentig arbeiten und Kinder haben. Und jetzt wirklich noch nicht primär Männer oder Frauen.
Okay.
Ja. Also ich habe jetzt wirklich gerade vor Augen zwei Frauen, die ich wirklich würde sagen, sind gute Freundinnen von mir, die arbeiten beide, also die eine 80%, die andere 100%. Und dort fühle ich mich total verstanden und irgendwie auf einer gleichen Wellenlänge, oder, wenn wir über das reden. Aber es gibt auch Männer, wo das so ist. Also das wollte ich gar nicht dort unterscheiden. Sondern für mich ist quasi wie wichtig, dass jemand das kennt, dass man Care-Arbeit hat, dass man Erwartungen auch von sich selber ausgehend, meine ich jetzt, an das hat, wie man im sozialen Leben, im Familienleben etc. auftreten und einen Job hat. Und irgendwie all das probiert zu handeln und auch immer wieder merkt, dass es vielleicht nicht so gut gelingt. Aber dort habe ich jetzt mindestens noch nicht etwas Geschlechtsspezifisches, wo der Unterschied macht.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen.
Das kann ich aber bei der Arbeit sehr fest. Ja. Weil es etwas anderes wäre, wenn ich jetzt hier eine Chefin wäre, als wenn ich ein Chef bin. Da stand ich unter einer anderen Art von Beobachtung oder Unterstellung, als wenn ich jetzt eine Chefin wäre. Und da merke ich, im Kontext Arbeit, dort ist das Geschlecht extrem wichtig, finde ich.
Also ich kann es sehr nachvollziehen und ich finde auch, ich merke, ich bin immer froh gsi jetzt bei uns, dass wir beide arbeiten, weil wir beide durch das können nachvollziehen, wie anstrengend ein Tag mit dem Kind kann sein, einerseits, und andererseits das gegenseitige Verständnis, hey, einfach heimkommen vom Arbeiten und gerade den Switch machen, ist auch anstrengend und ist auch schwierig. Ja. Also uns, habe ich das Gefühl, hat das extrem geholfen und auch, dass wir beide höchstprozentig, das klingt immer so nach Stammtisch, aber mit relativ hohen Arbeitspinsen arbeiten. Ich finde, in der Beziehung hat mir das geholfen, so das gegenseitige Verständnis. Weil sie ja manchmal dann ist, ja, was tut jetzt so schwierig, da ein bisschen mit den Kindern zu Hause, ist ja easy. Ich hatte einen schweren Job gehabt und logisch brauche ich jetzt Erholung. Also so, ich habe das, dass das nie passiert ist, finde ich gut. Und ich merke, aber das ist vielleicht ein bisschen unsere Bubble. Also was du vorher gesagt hast, das könnte ich unterschreiben. Aber ich habe dann gemerkt, als ich zugelassen habe, vielleicht ist das wirklich ein eine Bubble-Frage. Ich meine, ich wohne in einer Genossenschaftssiedlung und all meine Nachbarn haben ihren Tag zu Hause. Mittlerweile ist es ja nicht einfach nur zu Hause sein, sondern sie ist während der Schulzeit eigentlich Homeoffice und dann am Mittag kochen und unten dran wohnt der Architekt und der macht das auch so wie ich. Und wir wissen, wenn wir uns könnten, einspringen mit Mittagessen, wenn es irgendwie eng wird und irgendwie ein Kind zu uns nehmen oder so. Aber das ist vielleicht schon halt, und ich habe immer das Privileg gehabt, in meinen Jobs, dass ich können sagen, hey, ich will 80, ich will 90, weil mir das wichtig ist. Ja. Ich habe nie darum müssen kämpfen. Und da kenne ich schon ein paar Männer und ich habe ein bisschen lernen, genau, und habe müssen lernen, dass dort keine Ausrede ist. Also am Anfang habe ich immer ein bisschen den Verdacht gehabt, und das gibt es auch Männer, die eigentlich froh sind, dass der Chef nicht sagt, dass der Chef sagt, du kannst nicht 80% arbeiten, weil dann müssen sie es nicht sagen, sondern können sagen, der Chef ist schuld. Also das gibt es auch. Aber es gibt wirklich auch das andere, wo ich dann merke, dass ich da schon ein Privileg habe oder nie so stachen müssen, um das zu kämpfen. Aber,
also das glaube ich auch, dass natürlich jetzt in der Schicht, wo wir sind, das eher gleichberechtigt ist. Oder? Aber ich staune jetzt auch ein bisschen bei euch. Also ich nehme euch wahr eher als Männer, die Karriere machen. Oder? Also, und das, also ob denn das wirklich noch so gleich ist, wie das von eurer Partnerin?
Also meine Frau überholt mich jetzt karrieremässig.
Okay, übrigens, ja. Gut. Ja, bei mir ist es eben anders. Also ich habe meine Partnerin ist den Frauenlohn als Physiotherapeutin, oder? Und bei uns würde es nicht so. Ja. Und da gibt sich so ein Zwei-Drittel-Ein-Drittel-Verhältnis, was schon mal besser ist als gar nichts. Aber einfach, da muss man ehrlich sein. Also wenn man dort anschaut, bei der egalitären Rollenteilung, muss man dann schon auch schauen, ob es wirklich nicht die alten traditionellen Rollenmuster auch einspielt. Je länger das Beziehung, je länger das die Familie dauert, ist ja immer Gefahr, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass es dann zurück switcht, oder? Ein bisschen, dass dann gleich wieder mehr Workload und so weiter bei der Frau ist und so weiter. Und dort müssen wir schon auch wach sein, oder? Also, es kann dann schnell in eine andere Richtung gehen, wo dann die Frau plötzlich merkt, das stimmt überhaupt nicht mehr für mich. Und dann ist es dann gar nicht so einfach, aus diesen Rollenkorsett rauszugehen. Wenn man mal auf einer Schiene ist, wo sehr viel gefordert ist, zum Beispiel. Das habe ich x-mal erlebt. Ich habe auch eine Prävention gemacht in Betrieben. Und wenn Karriereschritte sind nicht ganz ohne, oder? Weil man nicht recht weiss, wie kommt es nachher raus. Ja. Man muss sehr wachsam sein, mindestens. Und das sind aber nicht viele. Also, muss ich sagen, da sind wir jetzt wirklich in einer Bubble. Also, wenn ich schaue, die Männer, die auch dort in eine betriebliche Weiterbildung gekommen sind, hey, Karriereschritt ist doch super. Anerkennung, zack und so, sie gehen drinnen und haben das Gefühl, jetzt bin ich im Paradies, jetzt kommt der nächste Entwicklung. Und vergessen eigentlich mehr oder weniger. Und da kommt die ganz traditionell, primäre Identifikation mit dem Beruf bricht wieder durch und das kann relativ schnell gehen. Oder?
Mhm. Ja, und dort wäre jetzt natürlich das Dreieck, das du vorher hast vorgestellt hast, ein mega hilfreiches Tool, um sich so etwas zu analysieren und überlegen.
Ja, und man in der Verantwortung nehmen, halt wirklich. Eben, es ist vielleicht anstrengender, wenn man verhandeln muss und manchmal ein bisschen feilst und so, aber ich finde das mega wichtig also und jetzt, auch ein Gewinn, wirklich.
Ja, jeder würde das ja unterschreiben und es ist auch völlig korrekt, das so zu sagen. Ich habe einfach bei mir selber gemerkt, dass eigentlich der richtige Umschaltmoment, wo ich wirklich kapiert habe, was es geht, der ist nicht gekommen, durch das, dass ich etwas kognitiv verstanden habe, oder hat ich zugestimmt und hat ich gesagt, das ist moralisch richtig oder so, sondern es war ganz einfach Pandemie gewesen mit dem Lockdown. Und das hat dazu geführt, dass wir Homeoffice hatten. Und zwar ganz viel Homeoffice. Also wir sind wirklich gebeten worden, nicht mehr ins Büro zu kommen, wenn es irgendwie geht, oder? Und so. Und das heißt, du bist jetzt einfach plötzlich daheim. Und das hat mir einen anderen Blick gegeben auf mein Leben. Ich habe dann plötzlich gedacht, hey, wir gehen beide arbeiten und zahlen an einer Nanny Geld, dass sie mit unseren Kindern Freizeit verbringt, wo eigentlich ja etwas vom Coolsten wäre, was man selber könnte erleben könnte. Aber das ist gar nicht möglich, weil wir so hochprozentig müssen arbeiten, dass man überhaupt die Nanny und die Putzfrau und weißt das, was alles drumherum ist, oder? Nachher kann finanzieren. Vorher hätten wir beide, also meine Frau und ich, immer gesagt, nein, wir haben es wirklich super eingerichtet, jeder bei uns kann so viel arbeiten, wie er will. Weißt, das ist alles toll, oder? Weil wir haben ja alles irgendwie outgesourced und verteilt und irgendjemand macht dann die andere Arbeit, wo bleibt liegen. Und dort, in dem Moment, merkst du plötzlich, wie absurd dass die Lebensform ist, wo drin bist. Und für mich hat es das braucht, jetzt auch zum Beispiel zu merken, wenn ich Dienstag bin ich jetzt immer daheim gewesen. Wenn ich am Dienstag daheim bin, heisst das nicht einfach, ich stand mit den Kindern auf und esse mit ihnen zu morgen, sondern es heisst plötzlich, dass ich der bin, der jetzt weiss, dass denen den Turnsack muss mitnehmen muss und dort ist noch der Zahnarzttermin und dort ist das und das. Und plötzlich merkst du, wie viel Shit an dem allem dran hängt, oder? Der ganze Brainload, das musst du wie das erlebt haben, damit du überhaupt verstehst, was es ist. Jetzt, Ich habe Glück gehabt, oder? Und einfach können sagen, okay, was ich kann ändern kann, ist, ich arbeite nicht mehr an einem Ort, wo ich über eine Stunde muss herreisen muss, um dort zu sein und wieder zurück. Das ändert schon sehr viel.
Ja, sind extrem viel.
Oder? Aber das ist jetzt etwas, ich kann die Entscheidung relativ frei treffen, ohne einen grossen Einbuss zu machen. Oder so. Aber ein grosser Teil, und darum sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen Bubble, hat ja die Möglichkeit gar nicht. Also,
Ja, das finde ich aber bei unseren Arbeitswelten und wie unsere, also wenn man jetzt ein bisschen weiter oben geht, das finde ich wirklich, ich finde mit Flexibilität und klar, wir machen jetzt, ich bin auch im Bereich tätig, im Journalismus, wo wirklich sehr viel möglich ist an Flexibilität und das gebe ich auch meinem Team. Also ich meine, wenn man darauf vertrauen kann, dass jemand seinen Job macht, kann der oder die auch am Freitagmorgen, wenn die Kinder in der Schule sind, einen Artikel fertig schreiben. Da sind wir natürlich, und ich finde, da haben wir auch viel gelernt in der Pandemie, wie viel möglich ist eigentlich, so an Übergangsformen und eben so fluiden Zeug. Und natürlich ist es Privileg, wenn du eine Viertelstunde Velo fährst zwischen dem Büro und zum Mittag kochen. Das ist super. Und das können sich nicht alle einrichten, aber vielleicht könnten ein bisschen mehr Leute sich, also das ist so mein Verdacht, oder wäre so eben das Mann in Verantwortung nehmen, vielleicht könnten das ein bisschen mehr als machen. Vielleicht ist es halt dann gleich ein bisschen easier den Business-Lunch machen, statt noch aufs Velo hocken und heiko kochen. Ja,
aber und es ist schwieriger für Männer. Schwieriger.
Wieso ist es schwieriger? Eben, ist es wirklich schwieriger oder haben sie einfach nicht den Willen?
Ja, das ist genau die Frage, das ist die entscheidende Frage. Und da kommt eben einmal die geschlechtsspezifische Prägung. Und wenn ihr jetzt so sagt, Geschlecht spielt keine Rolle mehr, dann möchte ich mal ein paar Gegenbeispiele bringen. Okay. Also zum Beispiel in der Arbeit, oder? Männer sind nach wie vor, sagen der Studie, mit ihrem Selbstwert mehr an die Arbeit gebunden. Das heisst, wenn dort etwas schief läuft und so, dann ist es viel schlimmer, als wenn es in der Familie schlecht läuft und so weiter. Das ist eine ganz andere Betroffenheit innerhalb von dem Dreieck, oder? Und sie sind eine Art, auch durch das Burnout geförderter auf eine Art, also als Frauen. In der Arbeit, sage ich jetzt. Mhm. Oder? Mhm. Frauen sind mehr im Gesamten, dann Gesamtlast, die sie übernehmen, und auch Beziehungsarbeit, die sie übernehmen. Also es sind schon mal recht geschlechtsspezifische Themen bei den Männern. Und sie haben, darum sage ich, es ist nicht nur eine Frage vom Willen, sondern wir sind extrem geschlechtsspezifisch geprägt. Also das können wir nicht einfach innerhalb von 20, 30 Jahren umschuffeln, sondern wenn wir sehen, da haben wir mehr Mühe umzuschalten. Anderes Beispiel, Montagmorgen, du hast Kinder, ich habe zum Beispiel am Montag Kindertag, oder? Ja. Und ich bin völlig einverstanden, dass ich von jedem Mann empfehle, mindestens einen ganzen Tag Kinder auf dem Morgen früh bis zu Abend sparen. Aber wie geht es mir am Montagmorgen? Wenn alle anderen gehen arbeiten und die Kinder verlangsamen dauernd und ich habe das Gefühl, ich will doch jetzt irgendwie für sich und so muss ich jetzt sein, das kränkt mich, ich muss jetzt und das, Frauen haben weniger Mühe umzuschalten und das hat auch mit Prägung zu tun, sie sind schon viel länger gewohnt mit den verschiedenen Bereichen umzuschalten und wir haben den Selbstwert in der Familie, auch wenn wir noch so gerne sagen, ja, wir wollen gerne Vater sein und so, aber es geht uns nicht unbedingt gut, wir schauen zwischendrin aufs Handy und wir müssen doch noch etwas machen und der Tag ist halt gleich noch für unseren Selbstwert gut gelaufen, wenn wir auch noch parallel gearbeitet haben und all die Themen und dort würde ich behaupten, haben wir Männer mehr Mühe. Also mit der Digitalisierung und natürlich der Angleichung der Geschlechter, was jetzt die Arbeitswelt anbelangt, kommt das natürlich auch ein bisschen näher in gewissen Bubbles. Und jetzt sind wir wieder in den Bubbles. Eben nicht bei allen, sondern dort, wo das zum Beispiel der Mann noch mehr hat, dann hat er noch mehr Mühe umzuschalten. Drittes Beispiel, nur noch schnell, Eigenzeit. Da können wir jetzt spirituell fragen, wer bin ich, wenn ich gar nichts mache? Wir sind so leistungsorientiert gezogen, dass ich glaube, eure Generationen auch noch. Männer mehr als Frauen, werden mehr über Beziehungen gemessen. Und
also Frauen mehr Beziehungen?
Mich dunkelt ja. Also die werden das und das Aussehen. Ich behaupte einfach, dort spielen die Prägungen spielen viel stärkere Rolle. Und entsprechend ist es nicht nur eine Frage vom Willen, sondern man braucht Unterstützung. Und dort kommt eben die Kirche ins Spiel, die Seelsorge, die Spiritualität. Was können wir denn von der Kirche da den Männern für Unterstützung geben? Dass sie nicht einfach behaupten, ja, ihr wollt ja eigentlich gar nicht, sondern schauen, dass die Rahmenbedingungen besser werden, dass auch die Prägungen können durchbrechen und dass sie nicht allein sind mit diesen ganzen Fragen. Oder?
Ich merke, dass ganz viel, was du jetzt sagst, eigentlich mit Selbstreflexivität zu tun hat. Oder dass man sich irgendwie überlegt, okay, warum ist es für mich so wichtig, dass ich Anerkennung über einen Job bekomme? Warum ist es für mich so wichtig, dass ich leistungsfähig bin? Warum kann ich meine Freizeit oder meine Me-Time quasi nicht irgendwie in einer Art Ruhe verbringen, sondern muss dann noch irgendein Hobbyprojekt haben, wo ich mich irgendwie selber muss steigern.
Und was hat das mit Geschlecht zu tun? Was hat das mit deinem Geschlecht zu tun? Und würde ich behaupten, du hast jetzt gesagt, dich interessiert es nicht, aber ich würde behaupten, es hat viel mehr mit dem Geschlecht zu tun,
als
du
denkst. Aber jetzt haben wir jetzt wirklich...
Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Sicher ein paar Punkte, aber wo du
geredet hast... Ich glaube,
Männer reden einander immer drin.
Nein, eben nicht, darum haben wir jetzt geschaut.
Ich habe einen Vermittlungsversuch.
Ja, ja.
Ich glaube, es würde mega helfen, wenn man jetzt dort unterscheiden würde zwischen etwas, was wir so biologisch würde Geschlecht nennen. Weil dort würde ich wirklich immer noch sagen, nein, dort sehe ich es einfach nicht, bei mir jetzt im Leben. Dass es das gibt. Und dem, was man so quasi eine soziale Geschlechterrolle würde nennen. Und dort würde ich wirklich sagen, das gibt es. Also, das glaube ich, dass es Leute gibt, die ganz viel Anerkennung, Selbstwert über das bekommen, was sie können leisten können. Projekt, das ich vorantreiben kann oder nicht. Und du hast selten eine Beziehung, also es gibt es auch, habe ich auch im Freundeskreis, aber es gibt selten eine Beziehung, wo beide Partner so sind, dass sie vor allem über einen Job ihren Selbstwert aufbauen.
Und das wirst du aber nicht am Geschlecht zuordnen? Also würdest du nicht sagen, es sind tendenziell nicht Männer?
Also wenn ich jetzt müsste roten, man würde das jetzt irgendwie erheben, würde ich sagen, würde ich darauf tippen, dass mehr Männer sind, in der Schweiz, wo das so läuft, dass Frauen, das glaube ich
sofort. Warum ist das so?
Aber, in meinem aber das würde ich eben sagen, das ist eine Frage gegen... vom sozialen Geschlecht, oder? Und nicht vom...
Aber das macht also, da würde ich jetzt in meinem Umfeld viel Gegenbeispiel finden, wirklich. Aber was ich jetzt doch noch muss reagieren, auf was du vorher gesagt hast, das hat man jetzt an gewissen Orten wirklich ein bisschen klischiert tönt, so also von, Frauen können besser umschalten zur Langsamkeit. Also ich meine, das wird einem ja nicht vererbt. Also ich meine, das kann man als Mann ja einfach, das muss man einfach als Person einfach lernen. Und das müssen Frauen übrigens, die im Job irgendwie Karriere machen, ja auch lernen, das Umschalten. Und da kann ich das doch nicht auf mein Mann sein als Ausrede
schieben. Und Sozialisation fängt als Kind an.
Ja, und übrigens auch wegen Prestige. Ich meine, Hausfrau früher, die hat ja auch null Anerkennung bekommen. Null.
Nein, aber das stimmt wirklich doch eben nicht.
Nein, also wenn meinst du jetzt früher? Es gibt doch viel, also es gibt die Frustration von Frauen, die gut ausgebildet waren. Ich meine, die Pfarrfrau ist ja so etwas, oder? Da hat man alle Dienste genommen, die sie macht. Und da gibt es viele Frauen, Theologinnen, die wahrscheinlich heute irgendwie ein 40% Pensum überkommen für den Job, wo sie hier einfach einem 100% Mann und Pfarrer den Rücken frei gehalten haben und haben für das nicht die grosse Anerkennung bekommen. Und jetzt ist es doch gut, wird die Anerkennung ein bisschen verteilt und dann muss halt der Mann ein bisschen Anerkennung abgeben. Und ich finde, das ist doch einfach unser Job.
Habe ich keinen gegen, habe ich gar nichts einzuwenden. Die Frage ist aber, wie kommen die Männer dort hin? Und indem man ihnen sagt, und das ist im Moment auch genug der Fall, auch von der Seite des Feminismus, dass man einfach sagt, die wollen eigentlich gar nicht. Und das greift mich einfach zu kurz. Ich finde, also gerade jetzt, vielleicht können wir noch, ich weiss, haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja,
eigentlich würde ich noch auf spirituelle Themen
kommen. Ja, unbedingt.
Kernthema,
du,
oder?
Zeit, wenn du Zeit hast, wir haben Zeit.
Okay.
Und wenn die, die zuhören, Zeit haben, noch besser.
Ja gut, ich nehme nach einer Stunde, ist dann etwa gut. Wegen dem ganzen Leistungsthema, und das ist ja auch ein tiefstes spirituelles Thema, jetzt in der Rechtfertigungstheologie überall, oder? Quasi, wie können wir die Botschaft hören als Mann, oder? Das ist gar nicht so einfach, weil wir definieren uns extrem stark über das Machen und weniger über Beziehungen, das würde ich nach wie vor behaupten. Und was du gesagt hast, ist schon richtig, dass sich jetzt sagen wir, mit den Erwachsenen in gewissen Bereichen von der Bildungsschicht städtische Geschlechter angleichen, aber es gibt Sozialisation und die dürfen nicht unterschätzen. Die ist sehr geschlechtsspezifisch, du hast auch drei Mädchen, ich habe zwei Mädchen. Du wirst auch beobachtet haben, dass sich in dem Alter extrem stark in der geschlechtsspezifischen Gruppe bewegen.
Ja,
Einzelne haben noch so ein bisschen Freunde daneben und sonst finden sie Buben daneben und umgekehrt auch. Das heisst, dort passiert ganz viel von der Prägung, vom Vergleich und so weiter. Und dort redet man in der Geschlechterforschung über verschiedene Kulturen, oder? Es entwickelt sich verschiedene Kulturen und entsprechend baust du deinen Selbstwert als Mädchen anders auf gegenüber meistens den älteren Mädchen als bei den Buben. Und das tut sich nachher weiter pflegen, zum Beispiel bei den Buben. Die tun nachher in der Arbeitswelt, wenn sie an der Hierarchie der Männer gefallen und so weiter. Da gibt es Sozialisationen, wo eine Rolle spielen in Bezug auf Leistung. Über Leistung komme ich Anerkennung über, aber ich komme doch nicht über das Spirituellsein Anerkennung über in dieser Gesellschaft. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche jetzt auch neben dem Vater sein und neben dem Beruf brauche ich wirklich Zeit für mich, fürs Gebet. Ich gehe auf den Rüttelberg in die Natur und dort in die Stille zum Beispiel. Ja, was zählt das? Ein Mann, der im Wald rumläuft am Dienstagnachmittag, ist höchstens eine Gefahr, oder?
Ja, das stimmt.
Also es gibt wirklich kein Modell. Es gibt
musst rennen, dann geht's.
Möglichst rennen,
musst bist du rennen,
irgendwie geht's. Verzweckt, aber nicht einfach sein statt tun oder haben.
Oder Yoga machen kannst du auch.
Eben, Yoga, da bist du aber in einem Frauenbereich. Eigentlich Yoga ist die neue Frauenreligion, oder?
Es gibt doch auch so Yoga-Lehrer,
oder? Ja, nein, dort ist es natürlich deutlich.
Cool.
Aber was ich auch sagen wollte, es gibt wirklich ein Modell vom spirituellen Mann in der westlichen Leistungsgesellschaft. Was ist es? Der Mönch ist vorbei. Und zum Beispiel die ganze christliche Tradition baut davon auf, dass man nach dem mönchischen Ideal, ich habe mich versucht weiterzuziehen in unsere moderne Zeit, aber das, zum Beispiel gibt es ein Modell von spirituellem Vatersein? Sehe ich nicht. Es wird immer nur der Single, der sich vor allem frei machen kann. Und beim Pfarramt sieht man es besonders tragisch. Also dort ist dann die Kombination vom Ganzen, die häufig nicht so einfach ist. Also, man hat zwar Familie, aber eigentlich ist man 100% für die Gemeinde da und so weiter. Also, ja. Das sind wir spezifische Männerthemen, also ich will schon noch ein bisschen für das werben, ja. Wo eben gleich noch nicht abgehakt ist, dass es noch unterschiedliche Betroffenheiten gibt.
Aber was werden, kannst du das irgendwie konkretisieren? Was wäre denn ein spirituelles Vater sein? Also Gott, das muss ja darüber ausgehen, dass ich mit meinen Kindern am Abend das gute Nachtgebet mache. Aber was wäre denn das? Also ich weiss gar nicht, muss ich das suchen oder muss ich ein spiritueller Vater sein? Oder?
Du kannst auch ein spiritueller Elter sein. Also
nein,
Elder heisst es ja
aber die Frage ist ja, wo hilft mir Spiritualität, oder?
Ja, genau.
Und das ist ja tatsächlich vielleicht in der Stille und bei mir und nicht unbedingt jetzt eben in anderem. Also das ist wirklich so die Frage.
Dort aber bei mir
kannst du das konkretisieren?
Ja, dort hat es bei mir einen rechten Umschaltpunkt gegeben, wo ich gemerkt habe, ich habe wirklich ein wichtiges Erlebnis für mich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe ja lange bin ja Spatenvater geworden. Früher hatte ich immer Zeit gehabt für meine Meditation, für Ausgleich, für die Natur und so weiter. Jetzt habe ich also praktisch eben, ich kenne das, muss es suchen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ja, was renne ich eigentlich nach? Wieso brauche ich jetzt eine Morgenmeditation? Ich habe morgen, ich muss dreimal Kind parat machen für die Schule. Dort habe ich ja meine Morgenmeditation. Es kommt auf meinen Blickwinkel darauf an, ob ich es als Pflicht wahrnehme, die jetzt anderthalb Stunden parat zu machen, oder ob ich mit ihnen in Beziehung, in Kontakt bin und denke, wunderschön, ich muss noch nicht arbeiten. Andere gehen unter die Dusche und müssen schon anfangen zu arbeiten innerlich und es geht so von der Arbeitstag los. Mhm. Und ich habe anderthalb Stunden Zeit, um mit den Kindern zusammen zu sein. Und dort ist mir die Geschichte von Jesus in den Sinn gekommen, oder? Und die Jünger sagen, wer ist der Größte unter uns? Mhm. Ein typisches Männerthema und historisch wahrscheinlich auch stark, das ist dort um Konkurrenz gegangen, wer ist denn der nächste Jesus, oder? Mhm. Und das ist ein Männerthema. Mhm. Das würdest du in einer Frauenkultur so auf diese Art nicht finden, wenn es um eine spirituelle Nachfolgerschaft von Jesus gegangen wäre. Also, und dann, was macht er? Er geht in die Mitte, luft das Kind auf und sagt, wer von euch der Größte, der Erste sein will, soll der Letzte sein. Und es wird sind ein bisschen verschieden überliefert. Mhm. Oder? Aber wo wer nicht ein Kind annimmt, wird es nicht ins Reich Gottes kommen. Aber es ist eine wahnsinnig starke symbolische Handlung, was da eigentlich passiert. Also die Nähe zum Kind, man kann sagen das innere Kind, man kann sagen Kontakt zum Kind. Und die Geschichte ist mir eben in den Sinn gekommen, wo ich dort am Montagmorgen wieder mal das Gefühl hatte, oh, jetzt ist es streng und die rausholen. Also mein spirituelles Vatersein kann auch heissen, dass man die Spiritualität jetzt nicht wie der Mönch einfach nur in der eigenen Zeit lebt, sondern in die Familie reinholt und dort auch Impuls gibt. Oder auch mal mit der Familie, vielleicht etwas einen Ausflug mal schaut, was könnte ich für einen Impuls geben. Und das Gleiche würde ich natürlich sagen in der Arbeit. Also ihr habt beide sehr, sehr kreative Jobs, da kann man sicher viel vom Spirituellen reinnehmen. Aber andere müssen da suchen.
Und eben bei Jesus und dem Kind, da geht es ja auch ums Soziale. Oder? Das Kind ist sozial quasi auf der niedersten Stufe. Es ist auch das Loslassen von vom ganzen Prestige.
Genau.
Oder? Und sich getrauen auf sich selber zurückgefallen sind. Das steckt ja in dieser Geschichte dort, finde ich, die soziale Dimension ganz stark drin.
Und das heisst ja, das ist ja das Thema, Privilegien abgeben. Was heisst das heute für uns Hetero-Cis-Männer? Und nicht einfach nur für die Mächtigen, sondern das müssen wir doch zu uns annehmen, wo auf der Mitte, wir sind ja jetzt nicht irgendwie Präsidenten und so, es wird nur gesagt, ja, die müssen Macht abgeben. Aber was heisst jetzt für uns, oder? Für uns da,
in unserem Leben? Es ist ja das Missverständnis, wenn man so werdet einfach wieder so fromm und einfältig wie die Kinder. Es geht überhaupt nicht um das. Es hat eine starke soziale Dimension. Ja.
Also, ich genieße es gerade, dass ihr euch jetzt mal einig seid, aber ich merke so, wenn ich jetzt an Chile und mich und die Ausrichtung, die ihr jetzt darüber redet, nachdenke, dann merke ich, dass für mich selber etwas Entscheidendes fehlt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das so am Mann-Sein festmachen kann oder ob das mit etwas anderem zu tun hat. Aber mir kommt sehr, sehr oft so rein, dass Chile mich als jemand adressiert, der ein Bedürfnis hat. Und zwar meistens ein Bedürfnis, das ich selber noch nicht merke, oder ein Problem, das ich selber noch nicht merke. Und im Moment, wo ich nachher würde sagen, ja, aber ich habe das im Fall gar nicht so, das Bedürfnis, würde man sagen, ah, krass, es ist so weit, dass du es nicht einmal mehr spürst, oder? Und das ist zum Beispiel mir in der Pandemiezeit so gegangen, dass lauter Ansprüche sich kommen von Pfarrerinnen und Pfarrern auf den YouTube-Videos, die sie dann gemacht haben, die voller Mitgefühl und wirklich schwer traurig dort reingeschaut und erzählt haben, was das jetzt für eine mega schwierige Zeit ist. Und für mich war es so Time of my life gewesen. Ich habe mich super gefühlt. Mhm. Und ich habe gefunden, ich bin voll in charge, ich habe Verantwortung übernehmen, ich kann Dinge machen. Und ich merke einfach so insgesamt, was ich quasi mit dem wie sagen, ich brauche eigentlich in der Kirche nicht einfach so ein Kompensationsding, sondern ich fände es irgendwie schön, eine Kultur zu haben, wo man sagt, es ist einfach geil, wenn du 3 Projekte gleichzeitig machst und schaffst.
Mhm. Das ja, ist super.
Ja, also, weißt du, so gar nicht irgendwie das, hey, wir sind irgendwie alle kurz vor dem Zusammenbruch, aber du merkst es vielleicht noch nicht, weil du einfach zu naiv bist. Oder irgendwie so, sondern so, könnte man einfach mal sagen, dass es geil ist, wenn man etwas leisten kann.
Ja, logisch, das würde ich ja unterschreiben. Ja. Also, klar.
Aber das kommt für mich aber ich kann nicht vor.
Aber ich finde ja die Geschichte, die Jesus-Geschichte einfach super. Aber die langen dann. Also ich muss mir die ja nicht, also das ist ja kein, ich brauche nicht das Angebot, das meine ich. Und so ein positives Verhältnis auch zu Leistung, zu
das, aber das auch zu Geld und auch zu dem, dass man gerne schöne Ferien macht, dass man Freude hat, dass die eigene Frau wunderschön ist. Weißt du, so das ganze Zeug erlebe ich null in Kirche.
Mm. Ja, also das kann ich voll unterschreiben. Also ich habe ja 7 Jahre selbstständig geschafft und habe Mühe. Jetzt auch, also ich bin jetzt wieder zurück im Pfarramt. Also wenn alles einfach zu langsam geht und zu wenig output-orientiert und auch etwas machen. Nur was du gesagt hast, dunkelt mich. Dort geht es ja darum, bei den Männern zu zeigen, es geht jetzt nicht darum, einfach, die können hören und mir sagen euch jetzt, was. Yeah. Kommen ein bisschen mehr in die Gemeinde und sitzen da und dann sagen wir euch schon, was das Evangelium ist.
Nein, vor allem, was für Probleme das haben. Das ist ja auch das ist ein Problemorientierten, oder?
Eben genau.
Man könnte ja mal darum reden, was man cool findet.
Oder? Genau, aber dort haben wir das Modell von der aufsuchenden Kirche, mal rausgehen, auch hören, was die Leute. Das haben wir ja eigentlich alles. Also vielleicht kurz, also dort ist unser Vater-Kind-Netzwerk recht ein gutes Beispiel. Weil ich bin als Pfarrer dort angekommen, das hat es schon gegeben. Oh, okay. Und die Männer reissen das selber. Also es ist das Team von 3-4 Männern, das sich bereit erklärt hat, das Jahresprogramm aufzustellen und auch die Anlässe durchzuführen. Dort bin ich als Seelsorger dabei, auch mit meinen Kindern. Aber ich kann die Rolle als Seelsorger wahrnehmen und als Theologe vielleicht Impuls machen. Oder machen Väter mit im Gespräch. Gesprächsgruppe. Aber sie, und das knüpft jetzt vielleicht an dem an, sie haben Lust, etwas zu machen. Okay. Und das heisst Beteiligungskirche, also eher in die Richtung. Aber dort kommt ein anderes Ding. Sie wollen nicht, und das hat die Frage hast du im Vorgang, glaube ich, gestellt, sie wollen nicht verzweckt werden für die Gemeinde. Dort muss man extrem aufpassen für die Männer. Sie machen gerne etwas für die Kirche, aber wenn sie räuchen, dass der Pfarrer eigentlich sie will reinziehen in die Gemeinde, dann wollen sie das nicht. Und das muss man wirklich respektieren. Und einfach sagen, das ist das, was ich da bringe. Und sie bei den Ressourcen abholen. Oder? Mhm. Und dann findest du viele Ressourcen. Wir haben einen Koch, der kocht an den Wochenenden, und wir haben den, der das besser organisatorisch kann. Aber das bin ich voll einverstanden. Also, das ist jetzt überhaupt nicht ein Votum gegen die Leistung. Oder? Ja. Aber es ist mehr ein Votum, die Leistung zu fest mit Anerkennung zu verknüpfen. Das ist der schwingende Punkt. Genau. Und dort hat der Paulus das ganze Gebäude zerrissen. Genau. Auch ein Mann, oder?
Aber weißt du,
ja schon gesehen.
Also ich finde das wirklich der entscheidende Punkt, oder? Dass man quasi kann sagen, Leistung ist toll. Man sollte es einfach nicht zu fest quasi mit Selbstwert oder verknüpfen.
Weil der Selbstwert nehmen wir aus dem Glauben. Also, oder? Das ist eigentlich die Aussage von Paulus.
Als Mitglied von der Kirche erlebe ich es halt ständig so, dass letztendlich, oder vielleicht bin ich dort auch einfach hyperempfindlich, aber mir geht es so, ich habe immer das Gefühl, letztendlich unterstellen die mir alle, ich sage es jetzt so stammtischmässig, dass ich eigentlich am Schluss nur gerne etwas leiste, weil ich irgendwo in mir innen ein tiefes Loch habe, das man muss stopfen.
Das stimmt. Oder also das.
Und gerade dass ich das nicht sage. Zeigt, dass es ganz ein tiefes Loch muss sein.
Ja, und das ist so ein bisschen die Neidkultur, die mich dann schon ein bisschen auf den Wecker geht. Eben, wehe, es ist mal ein Pfarrer und ein Pfarrer irgendwie gross auf der Titelseite. Das ist schon ein bisschen verdächtig. Da statt man sich einfach mitfreut.
Fragen. Natürlich wird das irgendwann kommen. Also, Eltern könnten einen Unfall haben.
Also, Männer, die etwas bewegen, schaut man heute schräg an den Kirchen, oder?
Ja, also das ist schade. Aber grundsätzlich Leute, die jetzt auch stammtischmässig, grundsätzlich sind ja Leute schon ein bisschen unter Verdacht, wo irgendwie den Kopf ein bisschen aus dem Fenster streckt und so.
Ja, aber du wirst selten hören, junge Pfarrerinnen sind ja, werden ja sehr viel illustriert heute, also ich finde das gut, aber du wirst selten hören, dass dort, das ist jetzt eine Narzisstin oder die will sich jetzt im Vordergrund stellen oder die hat zu viel Geltungsbedürfnis. Mhm. Also dort wird schon ein bisschen unterschieden zum Teil. Also man hat
man Freude. Sagt's nicht.
Man hat Freude, ja, man sagt
es nicht. Aber denken schon.
Aber dort sind wir ja immer an dem Punkt. Oder? Ja.
Also ich finde, auch zu der Eitelkeit könnte man ein positives Verhältnis vielleicht finden. Also ich finde das okay. Wenn's, Narzissmus ist doof, das ist wirklich krankhaft und das hat uns auch in der Kirche schon viel Schaden angerichtet. Aber eine gewisse Eitelkeit ist doch ein Antrieb und es ist doch okay, stolz zu sein, wenn man irgendwo etwas erreicht hat und die Anerkennung bekommt. Für das, das ist doch lässig und das gönne ich allen, wo das,
ja,
wo das
finde ich gut. Ich würde es einfach sagen, an der Sache messen. Also das Kriterium ist für mich wird wirklich... Also dort gibt es dann schon rechte Unterschiede, oder?
Ja, ja, klar. Also die Eitelkeit darf nicht der Selbstzweck sein. Und die Frage ist, ob das schon eitel ist, wenn ich mich darüber freue, eine gute Leistung zu haben. Aber verstecken muss ich sie auch nicht. Also es ist ja irgendwie komisch. Also es ist wie in der Schule. Eben, die guten Noten sollte man ja nicht müssen verstecken, aber man sollte auch nicht blöffen damit. So.
Ja, genau.
Irgendwo dort sich ein gesundes Verhältnis finden.
Wir sind jetzt am Stammtisch und reden über Eitelkeit. Super. Ja. Ja. Aber machen wir selten am Stammtisch. Bier und finden, wow, sind wir cool. Hey.
Eben, also das Schulbeispiel ist wirklich gut. Mir kommt manchmal Kirche vor, wie so eine Kultur, weißt, wo du hast einen Test geschrieben, du weißt, du hast richtig fest dafür gelernt, es ist sehr gut gelaufen, aber jetzt hast du so die Schulhauskultur, wo man sagt, ja, ich weiss nicht, also bei der Frage 4 bin ich ganz unsicher.
Ja, und ich habe
Zeit gefehlt.
Ich habe verlierst
heute Morgen. Du weißt ganz genau, du hast es erst gemacht, aber du darfst es nicht sagen, oder?
Und ich habe erst heute Morgen im Zug gelernt, im Fall, ich habe überhaupt
nicht gemacht. Genau. Ja. Und das ist vielleicht so etwas, also, wenn ich jetzt muss sagen, was mich als Person an der Kirche immer wieder so abtönt, dann ist so das, dass man ein wahnsinnig grosses Herz hat für Loser.
Für die mit dem Dreier.
Ja, oder? Aber irgendwie eine riesige Skepsis gegenüber Leuten, die irgendwie ihr Leben auf Kette bekommen und etwas weit bewegen.
Das ja, wer hat das? Ich meine, du gehst jetzt, glaube ich, in den Kirchenmund, oder? Viele haben ja sehr Freude, also, dass du das machst. Jetzt kommt ein bisschen darauf an, von wem das du jetzt redest. Also,
oder
oder wo hörst du welche Stimme? Oder weißt, es kommt ein bisschen darauf an, von welcher Seite du anschaust. Also, die Hierarchie haben sicher Freude, dass du dort frischen Wind reinbringst, bis du dann dort bist.
Nein, also ich habe nicht das Gefühl, weißt, dass einem da irgendwie Steine weggelegt werden. Das meine ich gar nicht. Ich meine mehr so die Art Unterstellung, so, aha, das ist jetzt der nächste Karriereschritt, mal schauen, wie lange das gut geht. Weißt du, so, das merkt er dann irgendwann auch, dass er etwas für sich muss. Wo ich so wie denke, so es ist nur fair, dass das jetzt auch den Männern passiert, oder? Weil, also noch vor, es ist keine 10 Jahre her, ist es um eine Berufung gegangen von einer Professorin, die ein Beibericht ist gekommen. Eigentlich wäre sie gut geeignet, aber sie hat 3 Kinder, die wird sich übernehmen mit dem. Wirklich so, oder? Das ist noch vor 10 Jahren. Ja. Also von dem her finde ich das schon okay, weißt, dass man auch ein bisschen skeptisch ist und nicht auf all das aufhockt. Einfach, was ich meine, ist so, Kirche gemeint, Gottesdienst, Verkündigung, das ganze Zeug wäre für mich auch mal schön, wenn es etwas gäbe, wo würde sagen, komm, wir feiern doch, dass wir so leistungsfähig sind und freuen uns an
dem. Spannend, das geht gut, die Predigt. Ohne,
dass man immer problematisieren
muss. Ja, und auch dort hätte ja, wenn wir zur Bibel zurück können, etwas sagen. Also das Talent nutzen und das zur Entfaltung bringen, das finde ich durchaus ein Auftrag vom Evangelium und seine Talente nicht irgendwie versuchen lassen aus lauter Angst, man gelte als Streber. Also so, so zum Schulbeispiel bleiben, sich über einen Sechser freuen und ehrlich freuen und nicht die anderen fertig machen damit, aber sich einfach freuen, so dass sich die anderen eingeladen sind, sich mitzufreuen, ist irgendwie cool, oder? Und das könnte man schon ein bisschen mehr.
Das stimmt, finde ich sehr gut. Das ist ein spannender Gedanke, dass man mal wirklich auf die andere Seite rum ist. Aber dort müssen wir ja sagen, wir haben ja gute Vorbilder. Also schon in der ersten, eben, fängt an bei Jesus, ist ja nicht einer gewesen, der das Händchen in den Schoss hatte. Also was der für einen Anspruch hatte, ist ja gewaltig gewesen, oder? Hat sich etwas getraut, auch ausgesetzt mit dem ganzen Risiko. Und sich aussetzen, das hat nicht mit Narzissmus, also kann von dem genährt sein, aber es ist entscheidend, ist es, dass es passiert. Und es braucht immer wieder Leute, die das machen. Oder? Mm-hmm. Ich habe jetzt nur wegen der Zeit, vielleicht mögen ja die Leute auch nicht mehr ewig hören, aber ein Thema, das mich wirklich noch beschäftigt, ich weiss nicht, können wir noch wechseln?
Mach okay.
Mich beschäftigt eigentlich schon ein bisschen, ich bin ja unterdessen auch schon ein bisschen älter, schon ein bisschen die neue Generation, also die jungen Männer, was wollen die? Was? Und ich habe halt schon das Gefühl, dass die Orientierung, also jetzt in der Geschlechterrolle, sie sind sehr schweigsam, sie äußern sich nicht, sie bringen sich nicht ein. Mhm. Man spürt sie nicht, oder? Mhm. Und es gibt andere Themen, eben zum Beispiel die ganze Frage toxische Männlichkeit, wo wir finden, ja, der Begriff ist okay, aber haben wir eigentlich schon immer gesagt, dass Männlichkeit ungesund ist, haben wir mehr gesagt, oder dass das traditionelle Männerbild eben wirklich negative Folgen auf Gesundheit hat, für den Mann selber, aber auch für das Umfeld. Das sind zum Beispiel Themen, oder, bei der Männergesundheit, aber dann auch die ganze Frage jetzt von der kriegerischen Männlichkeit. Oder? Wir sind extrem herausgefordert. Im Moment ist es eigentlich ein Backlash, also was man hört, was man sieht in der Welt von den autoritären Strukturen. Und die sind sehr männlich konnotiert, muss man sagen. Oder? Mhm. Und was hat man dem entgegen? Was sagen wir auch den jungen Männern? Ja, wollen wir jetzt weiter, dass du ins Militär gehst, oder wollen wir jetzt lieber, dass du ein Pazifist bist, oder ist der Pazifismus jetzt gestorben und so weiter. Also da gibt es ganz viele Baustellen. Und dort finde ich, oder die Kirche äußert sich zu allem. Wir haben Ethik, Seelsorge, überall sagen wir etwas. Aber leider, so zu gewissen Themen da sagen wir sehr wenig. Also, und das beschäftigt mich wirklich. Also lassen wir da nicht die jungen Männer jetzt von der nächsten Generation ein Stück weit allein mit diesen Fragen. Auch übrigens Geschlechterorientierung. Also das ist ja ein Durcheinander jetzt mit den Geschlechtertheorien, die wir haben. Also es gibt biologisches Geschlecht, Sozialkonstruktivismus. Wie können wir das miteinander verbinden? Was ist überhaupt da der neueste Stand von der Wissenschaft und so? Was sagen wir von der Theologie her und so weiter? Also.
Das finde ich jetzt ein interessantes Thema, das du da ansprichst. Weil jetzt so in meiner Wahrnehmung von dem Ganzen, aber eben, das ist jetzt auch wieder wahrscheinlich einfach ein Mini-Einblick in eine Mini-Bubble, würde ich so wie sagen, die haben eine unglaubliche Freiheit, sich irgendwie selber zu entwickeln und auszuprobieren. Also so, jetzt ganz ehrlich, als ich ins Gymnasium bin, wenn dort einer irgendwie seine Fingernägel angemalt hätte und eine Strumpfhose hat angelegt, dann hat man so gesagt, oh, das ist irgendwie, jetzt ist schon wahnsinnig geworden, oder? Und das ist doch etwas, was heute, also ich nehme es einfach so wahr, in dieser Bubble, wo ich bin, wo der Spielraum viel grösser ist geworden. Man kann etwas ausprobieren, man muss sich nicht festlegen auf etwas. Sei es jetzt, ich meine jetzt bei Beziehungsformen, aber auch das, wie man sich selber als begehrendes Wesen versteht, oder? Also auf was stehe ich, was macht mich an. Das kann alles irgendwo in einem Fluss sein, jetzt, wo man nicht einfach ein für alle Mal festgelegt ist und an einer Norm entspricht oder nicht. Also von dem her würde ich so wie sagen, ist doch eigentlich sehr vieles ist besser geworden, jetzt gerade für die jüngere Generation, als es noch für mich war.
Ja, das ist interessant. Wahrscheinlich gibt es da wahnsinnige Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Entwicklungen. Ich reagiere jetzt ein bisschen auf das, was du gesagt hast, eben mit Töchtern, wo Primarschulalter ist jetzt noch nicht Gymi. Aber ich meine, dort bin ich wirklich ein bisschen verschrocken, wie krass, dass das noch ist. Also mindestens so krass wie zu meiner Zeit, dass ab Kinski hat man praktisch keine Freundschaften mehr mit Jungs als Mädchen. Also wirklich Freunde. Also es hat sich so
geteilt.
Ja, es hat sich so geteilt, dass Mädchen miteinander spielen. Also, oder musst mal schauen, wie sich Schulklassen aufstellen. Da hast du links Buben, rechts Mädchen. Das ist zum Teil recht krass. Und ich weiss nicht, an was das liegt. Ich habe meine Kinder ja nicht so erzogen. Aber zum Beispiel, jetzt nur schon eine Tochter hat einen guten Freund, also einfach so eine Freundschaft, irgendwie ganz dritte Klasse oder so, was die sich müssen anhören, wie zu meiner Zeit da sind da verschätzelt und so. Ich meine, das ist irgendwie...
Das ist ein einziges Wort, verschätzelt.
Ja, ich meine, das ist irgendwie nicht so mega progressiv. Klar, vielleicht wächst sich das aus und ist dann irgendwie nicht mehr interessant in der Oberstufe. Aber ich weiss nicht, ob das ob es wirklich so mega fluid ist, wie du das jetzt beschrieben hast. Jetzt aber für das bin ich ein bisschen zu weit weg. Ich bin zu weit weg für das.
Konkret und sag zu, was findet ihr, was müsste man denn jetzt dieser Generation von diesen jungen Männern mitgeben?
Man muss ihnen nichts mitgeben. Man muss sie fragen, ob sie etwas von uns wissen wollen.
Will ich nicht ganz verstanden.
Also das Mitgeben,
wir haben auch einen Auftrag als Kirche.
Ja, aber das
Orientierung, Ethik zum Beispiel.
Ja, aber das Mitgeben ist doch wieder typisch paternalistisch kirchlich.
Okay, aber so,
was für Probleme haben wir und
ich gehe davon aus, dass der Mensch Orientierung braucht in den verschiedenen Phasen. Und dort ist er ansprechbar. Oder? Man muss schauen, was sind die Fragen und so. Aber jetzt in dieser Geschlechterfrage, also ich bin einverstanden, das Fluide, wenn das unterstützt wird. Aber die Frage ist, wo geht es hin? Also was ist die Zukunftsvision? Soll es in Zukunft noch Männer und Frauen geben? Oder geht man davon aus, es soll mehr trans sein, also die Geschlechtergrenze? Und dort fehlt mir die Differenzierung zwischen biologischem Geschlecht und sozialem Konstruktivismus oder sozialen Geschlechter. Die Diskussion wird unterdrückt, weil der soziale Konstruktivismus einfach sagt, Biologie gibt es gar nicht, die spielt keine Rolle. Und es wird nicht integriert und da wirklich auf einer übergeordneten Ebene, auch von der Theologie her, argumentiert. Also ich mache ein Beispiel. Ich würde sagen, wir stehen mit dieser ganzen Geschlechterfrage zwischen Schöpfung und Erlösung. Wäre jetzt mein theologischer Ansatz. Mhm. Also Schöpfung, es gibt Sachen, die vorkonstruiert sind. Wir können nicht so tun, wir konstruieren einfach unser Geschlecht. Wir sind ein Geschöpf, wir sind geschaffen worden, wir finden etwas vor, wir müssen mit dem Körper leben. Aber es gibt die andere Aussage von Paulus, oder in Christus sind wir weder Mann noch Frau und so weiter. Ich würde jetzt von uns her votieren, da müssen wir irgendwie in dieser Spannung bleiben und nicht auf einer Seite auflösen und sagen, entweder nur Biologie und alles ist prägt, oder nur durcheinander und Geschlecht, also Geschlechter umbauen, möglichst Transgesellschaften fördern und so weiter. Sondern da müssen wir irgendwie, und dort haben wir, finde ich, hätten wir eine Stimme, hätten wir von unseren Fundamenten her eine Stimme, um da eher Integration leisten, weil im Moment ist das ziemlich polarisiert. Die ganzen Gender Studies argumentieren nur von der Philosophie und von der Soziologie her. Und dann haben wir
zum Beispiel die auch schon gar nicht einheitlich vor, oder? Also die haben ja schon riesige Debatten untereinander.
Ja,
also
ja.
Oft reden ja Leute über Gender, als wäre das irgendwie eine Fraktion, die irgendein Programm hat. Aber eigentlich ist das ja ein riesen Diskurs, wo immer wieder genau das, was du jetzt ansprichst, verhandelt wird. Quasi das Verhältnis zwischen Biologie, zwischen Kultur, zwischen dem, was man nachher am Schluss als Person sein konstruiert etc. Die Frage ist wirklich für mich, erwachsen durch das Leute neue spezifische Probleme?
Das ist eine gute Frage, genau.
Thesen, oder? Ja. Glaube, wenn ich das richtig verstanden.
Das glaube ich, ja.
Und
dass den jungen Männern Probleme entstehen durch das Durcheinander,
im Moment. Das wäre mega interessant, jetzt vielleicht auch so an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, fände ich das spannend, oder? Ich meine, viele von euch werden wahrscheinlich junge Männer kennen, mit jungen Männern zu tun haben. Wie nehmt ihr das wahr? Oder fragen sie vielleicht mal und schreibt uns das auch gerne. Das wäre wirklich spannend, oder?
Ja, und ich glaube, Durcheinander ist das eine und eben die Gleichzeitigkeit von ganz unterschiedlich. Also du hast es angesprochen, eben mit dem Männerbild, wo jetzt durch den Krieg wiederkommt und so. Es ist wirklich ein Durcheinander.
Also und dann muss ich noch etwas sagen, es hat natürlich ganz viel auch so mit sozialer Schicht und Status zu tun.
Ja, logisch.
Also, jetzt, als ich vorher oder, habe geschwätzt über das, wie fluid und easy alles ist, habe ich natürlich an Lengasbus gedacht, oder, wo voll ist mit Studis und denen, die hinten ins Neufeld-Gymnasium gehen. Wenn ich jetzt so überlege, Fitnessstudio, wo irgendwie jetzt oben reingehst, weißt du, ich bin so in einem ganz billigen oder am Bahnhof, dann ist das eine total andere Art von Männlichkeit und Weiblichkeit.
Oder mal als Schiedsrichter ein Viertligaspiel pfeifen am Sonntagmorgen. Genau. Also ich meine, da siehst du dann, das ist noch ziemlich klassisch.
Ja. Hey, merci, dass ihr bis jetzt seid dran geblieben und wirklich ernst gewesen. Wir würden uns freuen auf Reaktionen von euch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist wahrscheinlich der längste Stammtisch ever und mindestens zeigt das, dass wir nicht einfach nur mit einem vielleicht ein bisschen heiklen Thema zu tun, sondern mit einem Thema, das noch lange nicht ausgeschöpft und erschöpft ist, wo es viele Meinungen gibt und wo es wichtig ist, dass man sich auch ganz offen und ohne vielleicht immer die Angst, in ein Fettnäpfchen zu treten, mal darüber unterhalten. Machen das auch gerne mit uns, schreibt uns. Danke Christoph, bist du dabei gewesen. Das hat richtig Spass gemacht mit dir. Merci Felix für dein wie immer engagierte Mitdiskutieren. Wir müssen noch sagen, nächste Woche kommen Felix und ich nicht. Dann übernehmen Luca und Johanna und reden über die Anne Frank Ausstellung, die jetzt im Landesmuseum ist. Der Felix und mich hören wieder am 18. August.
Genau.
Felix, vielleicht noch ganz kurz, was machst du für Ferien?
Oh, Mannenferien? Nein, mach ich nicht. Nein, ich gehe ich gehe mit meinen vier Frauen zuerst ins Glanerland und dann an Lago di Lugano. Go fühlen, go bröteln, go tschutten, alles, was ich mit meinen Frauen so mache.
Super, schön, wunderbar. Jo, dann bleibt gesund, hört nächste Woche rein und wir können spätestens wieder am 18. August. Heizt gut. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.